studieren heute im Epheserbrief im Kapitel 2, den Vers 10. Aber wir fangen nochmal im Vers 8 an zum Lesen. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also unsere ganze Erlösung, unsere ganze Heiligung, unser ganzes Leben ist Gottes Werk, nicht unseres. Es ist alles Gnade. Er hat uns erschaffen, er hat uns eine neue Geburt geschenkt. Wir sind eine neue Schöpfung in Christus. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Und er hat gute Werke für uns vorbereitet. Gott ist kein Gott, der schläft, kein Gott, der inaktiv ist, sondern Gott ist aktiv am Wirken in deinem Leben. Und, aber auch all diese guten Werke sind Resultate von Gottes Erlösungswerk in uns, von dem, was er für uns getan hat. Es ist alles Gnade. Wir wollen uns das heute ansehen, ein bisschen genauer den Vers 10. Ansehen, wer wir sind. Das heißt hier, wir sind sein Gebilde. Und wir wollen uns auch ansehen, an was Gott für uns hat und was er durch uns tut. Diese Werke, die er für uns vorbereitet hat. Gott hat einen Plan für uns. Gott hat eine Berufung für uns. Und all das Ganze ist Gnade. Gott ist wirken in unserem Leben. Ist alles unverdient. Alles wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Alles Gnade. Schauen wir uns den ersten Teil von Vers 10 an. Da heißt es, wir sind sein Gebilde in Christus Jesus. Dieses Wort Gebilde ist im Griechischen das Wort Poema. Das ist dieses Wort, wo unser Wort Poesie herkommt. Das Wort drückt wirklich aus ein Kunstwerk. Das ist, was dieses Wort bedeutet. Ein Kunstwerk, da steht Kreativität dahinter. Gott ist ein Künstler. Wenn wir an ein Kunstwerk denken, da denken wir, da ist eine Absicht dahinter, ein Plan. Der Künstler drückt seine Kreativität aus. Da ist ein Stück von seinem Herz mit drinnen in diesem Kunstwerk, ein Stück von sich selbst. Das ist, was Gott hier sagt. Wir sind sein Kunstwerk. Wir sind in seinem Ebenbild erschaffen. Du bist Gottes Kunstwerk. Dein, so wie Gott dich erschaffen hat, dein Leib, so wie du aussiehst, deine Begabungen, die er dir gegeben hat, deine Persönlichkeit, die er dir gegeben hat. Dein Charakter, Gott hat dich erschaffen. Du bist sein Kunstwerk. Ich denke, eine Stelle, wo wir das besonders gut sehen, ist im Psalm 139, wenn er das gemeinsam mit mir aufschlagt. Psalm 139, Vers 13, fangen wir da an zu lesen. Denn du bildetest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutter Leib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform oder mein Embryo wirklich sahen deine Augen. Und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Ich denke, zuallererst spricht das allgemein von dem Wunder der Schöpfung. Und hey, wir schauen unseren Körper an, wir schauen uns an und wow, wir sind wirklich wunderbar gemacht. Allein, dass ich euch sehen kann heute Morgen, ich meine, das ist ein Wunder. Unsere Augen, das ist was Wunderbares, Besseres als die wunderbarste Kamera, die es gibt auf dieser Welt. Wir haben ein bewegliches Objektiv, eine Linse, die sich verformt. Das wozu Kameras, wo man verschiedene Objektive macht, macht Gott mit einer einzigen Linse in unserem Auge, dass wir scharf sehen können in die Weite und in der Nähe. Und er hat uns eine geniale Kamerablende gegeben, die sich auf verschiedene Lichtverhältnisse einstellen. Und dann werden unsere, also diese optischen Signale, die wir aufnehmen, werden in ein elektrisches Signal umgewandelt. Und unser Gehirn verarbeitet diese Daten schneller als der schnellste Supercomputer. Ich kann mich nicht mehr erinnern an die genauen Daten, aber ich glaube, eine Sekunde oder eine Minute, ich weiß nicht mehr genau, die Daten, die da verarbeitet werden, dafür braucht der schnellste Supercomputer ein paar Jahre dafür. Und so, wir sind wunderbar gemacht. Oder unser Ohr, dass ihr mich hören könnt heute Morgen. Wisst ihr, dass unsere Ohrmuschel so konstruiert ist, so geformt ist, dass der Schall auf unterschiedlichen Wegen, auf zwei unterschiedlichen Wegen in unser Ohr gelangt? Bei manchen braucht er etwas länger, bei manchen etwas weniger lang, denke ich. Aber einen unterschiedlich langen Weg legt es zurück. Und da ist eine Zeitverschiebung von etwa einer 5000stel Sekunde. Und das ist wichtig, das ermöglicht uns dreidimensionales Hören, dass wir Dinge wahrnehmen können, räumlich wahrnehmen können. Und dann wird dieses akustische Signal wird durch ein kompliziertes System von einem Luftschall zu einem Flüssigkeitsschall umgewandelt in unserer Schnecke. Und dann wird es wieder dieser Schall in ein elektrisches Signal umgewandelt, was unser Gehirn in kürzester Zeit analysiert und wir hören. Es ist ein Wunder. Wunderbar sind wir gemacht, das Wunder der Schöpfung. Wir sind wahrlich ein Kunstwerk, wir haben wahrlich einen genialen Schöpfer. Und wir staunen über uns selbst, wir staunen über das Wunder seiner Schöpfung. Aber ich glaube, dieser Vers geht hier noch weiter. Es wird noch persönlicher. David sagt ja, du bildetest meine Nieren und du wobst mich in meiner Mutter Leib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Das ist ja persönlich hier. Sag, du wobst meine Nieren. Die Nieren, das war das Innerste. Heute würden wir sagen, mein Herz. Du hast mein Herz gemacht, Gott. Und es spricht dann weiter im Vers 16 von seiner Urform, die Gott geformt hat. Spricht von Weben. Gott, so wie ich aussehe, Gott hat mich zusammengebaut. Wir sind handgemacht von Gott. Ich kann mich erinnern, als ich vor einigen Jahren in Amerika war, da gibt es viel bessere Hamburger-Restaurants als bei uns, als die, das, was rüberkommt, ist wirklich Schrott. Und da, also meine Lieblingskette sind die In-N-Out-Burgers in Kalifornien. Und ich kann mich erinnern, die hatten so eine Werbung dort im Fenster drinnen. Und da stand, also jeder Burger ist eine einzigartige Schöpfung, speziell für dich. Und wisst ihr was, du und ich, wir sind solche Burger. Wir sind handgemacht von Gott. Spezialanfertigungen. Wir sind einzigartig. Ich meine, überlegt euch das mal, kein einziger Mensch auf dieser Erde ist genauso wie du. Und ja, wir können heute schon klonen, aber trotzdem. Das Einzige, was wir durch Klonen machen können, ist genetisch identische Menschen schaffen, so wie Zwillinge. Ich habe einen Zwillingsbruder und er sieht trotzdem nicht genauso aus wie ich. Er hat trotzdem seinen eigenen Fingerabdruck. Er hat trotzdem seine eigene Persönlichkeit. Jeder Mensch ist einzigartig. Von diesen 6 Milliarden Menschen, oder wie viele es jetzt sind, die es auf der Erde gibt, gibt es niemanden, der genauso ist wie du. Du bist einzigartig. Niemand hat denselben Fingerabdruck. Deswegen bist du auch unendlich wertvoll. Sieh, du bist das einzige Exemplar. Es gibt eine limitierte Auflage von einem Stück. Du bist wertvoll. Und ich glaube, das heißt, es gibt Werke, es gibt Dinge, die nur du wirklich perfekt kannst. Ich meine, die anderen, es gibt andere Menschen, die es ganz gut hinkriegen, aber du bist einzigartig. Und ich glaube, es gibt Menschen auf dieser Welt, denen wirklich nur du perfekt dienen kannst. Andere kriegen es auch ganz gut hin, aber du bist einzigartig. Gott hat was ganz Besonderes in dich reingelegt. Und Gott sagt, du bist schön. Gott sagt, du bist ausgezeichnet. Du bist wunderbar gemacht. Du bist unendlich wertvoll. Wie wertvoll bist du, Gott? Er hat seinen Sohn für uns gegeben. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 18. Gott hat uns nicht erkauft mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder mit Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu Christi, als eines Lammes ohne Makel und ohne Fehler. Oh Gott, Gott hat alles gegeben. Jesus hat alles gegeben, um dich zu kaufen. Das ist die Wahrheit, wie Gott dich sieht. Gott sagt, du bist unendlich wertvoll. Und Gott sagt, du bist wunderbar gemacht. Und es wird angegriffen in unserer Kultur heutzutage, ne? In der Werbung, uns wird dieses Schönheitsideal vorgespielt. Sehen wir diese perfekt proportionierten, braun gebrannten, makellosen, muskulösen Menschen, die immer lächeln, die immer gut drauf sind. Und rauchen natürlich irgendeine Zigarette oder sie wirklich zeigen sollten, wer irgendeinen Menschen auf der Krebsstation mit Lungenkrebs. Und wird so vorgegaukelt, okay, du musst auch die Zigarette rauchen oder diese Creme anwenden, dann wirst du auch so schön, so toll, so perfekt. Und wenn du nicht so aussiehst, dann bist du es wirklich nicht, dann bist du ein Loser. Und wir gehen vorbei an diesen Postern und denken uns, ich bin nicht so. Braun gebrannten Menschen. Ich schaue mir auch so aus wie die Leinwand da. Und wenn ich in die Sonne gehe, dann wäre ich eher rot wie ein Pavianpopo. Das ist das Beste, was mit mir passiert. Ich schaue mich an und denke mir, die Muskeln wachsen an der falschen Stelle bei mir. Wir werden frustriert und denken uns, das ist nicht gut, da passt was nicht. Dann fangen wir an, das Zeug zu kaufen, wofür die Werbung machen. Und das ist genau der Punkt, warum die Leute das tun. Aber das ist alles nicht Realität. Ich meine, wir alle wissen das, dass diese Schauspieler, die wir im Fernsehen sehen, dass diese Leute, die wir auf den Plakaten sehen, die sind nicht echt. Das sind so Zombies, wirklich. Die Leute gibt es nicht. Da ist viel Make-up dran. Und die Pickeln, die man dann noch sieht, die werden mit dem Computer weggemacht und perfekt gemacht. Ich habe mal ein Bild von der Claudia Schiffer gesehen, wo sie ungeschminkt war. Sieht ganz normal aus, die Frau. Also das, was wir auf den Plakaten sehen, das, was wir im Fernsehen sehen, das ist nicht echt. Aber der Punkt ist, wir beginnen uns mit anderen zu vergleichen, mit unserem Aussehen. Wir tun dasselbe mit Persönlichkeiten, denken uns, wäre ich nur so extrovertiert wie die Christine. Oder, ich bin immer so laut, ich rede immer so viel, wäre ich nur ruhiger. Oder wir tun dasselbe auch mit unseren Begabungen, die Gott uns gegeben hat. Denken uns, könnte ich nur singen wie die Hannah. Oder könnte ich nur besser organisieren oder dies oder das. Und wir vergleichen uns in diesen Dingen, wie Gott uns geschaffen hat. Und wirklich, Satan, der Feind, belügt uns. Und er sagt, hey Gott, so wie Gott dich gemacht hat, das war nicht wirklich gut. Das war nicht wirklich ausgezeichnet. Du bist wirklich ein Loser. Und wir tendieren sowieso von Natur aus dazu, das Negative anzusehen. Zu schauen, welche Gaben ich nicht habe. Oder so, wie ich nicht aussehe. Oder wo andere besser sind als ich. Und wir tendieren dazu, diese Dinge zu sehen und diese Dinge so wichtig zu nehmen. Das Resultat ist, wir fangen an, uns zu beschweren. Sagen, warum ist meine Nase so schief? Oder meine Ohren so groß? Oder warum habe ich so eine weiße Haut? Oder warum bin ich so extrovertiert oder so introvertiert oder was immer es ist. Und wir fangen an, Selbstmitleid zu haben. Und, ich bin nicht gut. Wir fangen an, neidig zu werden. Und das Traurige dran ist, wenn wir schauen auf die Dinge, die wir nicht haben, und wir vergessen diese Gaben, diese Dinge zu entwickeln, die Gott in uns reingelegt hat. Wir werden unzufrieden und unsicher und tragen diese Masken und versuchen, jemand anderer zu sein, als wir wirklich sind. Und Gott sagt nein. Gott sagt nein. Was wir eigentlich sagen ist, Gott, du hast uns nicht wunderbar gemacht. Gott, das, was du sagst, stimmt nicht. Du bist ein Lügner. Du hast einen Fehler gemacht. Und ich meine, ganz offensichtlich ist es falsch. Es ist stolz. Wir sagen, Gott, ich weiß es eigentlich besser als du. Und Gott sagt nein. Gott sagt nein, du bist schön, du bist vollkommen, es ist gut, so wie ich dich gemacht habe. Es ist perfekt so. Und es ist wirklich perfekt so. Wer weiß, wenn ich ein Model wäre oder ein berühmter Sänger wäre, ich wäre vielleicht viel zu stolz und wäre nie zu Jesus gekommen. Und würde mein Leben total zerstören und total verschwenden. Gott kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. Und Gott sagt, hey, du, es ist gut so, wie du bist. Und du kannst glücklich sein, du kannst zufrieden sein, so wie ich dich gemacht habe. Es ist gut so. Und ich will dich gebrauchen. Dich, weil du bist einzigartig. Deswegen habe ich dich so gemacht. Und so, seid frei, dass ihr selbst seid. Ihr könnt wissen, es ist gut so. Und Gott wollte das genauso. Und deine Haarfarbe, deine Körpergröße, deine Augenfarbe, die Talente, die er dir gegeben hat, deine Persönlichkeit, müssen aufhören zu jammern. Und wirklich uns Sorgen zu machen, warum wir so sind und nicht anders. Sondern was wir tun müssen, wir müssen beginnen, ihm zu danken. Sagen, Gott, ich bin wunderbar gemacht, ich danke dir dafür. Und Gott, ich will das, was du in mich hineingelegt hast, ich will das meiste daraus machen, was ich bin, was du mir gegeben hast. Ich will das entwickeln. Das meiste aus dem machen, was du mir geschenkt hast. Gott sagt, du bist sein Kunstwerk, du bist sein Poema, sein Gedicht, sein Kunstwerk. Und es ist gut so, wie du bist. Okay. Ich verstehe das jetzt. Gott ist ein Künstler, ich bin sein Kunstwerk, sein Meisterstück. Aber ich schaue mich an, ich schaue mein Leben an und es ist noch nicht alles so perfekt. Es ist noch nicht alles so wunderschön, so wunderbar. Ich bin eher so wie ein grober Klotz. Und Gott sagt, ja, ich bin auch noch nicht fertig. Auch was wir sehen müssen. Du bist noch kein vollendetes Werkstück. Du bist noch im Bearbeitungsprozess. Der Meister ist noch an der Arbeit bei dir. Ja, du bist ein Diamant, du bist ein Edelstein, aber du bist ein ungeschliffener Edelstein. Und Gott ist bereits am Werken in dir. Und wo der Meister seine Hand anlegt, dort beginnen die Dinge zu funkeln, die in dir sind und zu strahlen. Und er bringt diese verschiedenen Facetten zum Scheinen. Und wir sind gefallene Menschen. Aber Gott ist gerade dabei, uns zu erlösen. Ja, wir werden einen neuen Leib erhalten eines Tages. Keine Pickel mehr, keine Falten mehr. Aber das ist wirklich gar nicht so wichtig. Noch viel wichtiger als äußere Schönheit ist innere Schönheit. Für den Herrn. Am Dienstag in den Sprüchen gelernt, Sprüche Kapitel 31, da heißt es, trügerisch ist Anmut und nichtig oder ein Windhauch die Schönheit einer Frau. Aber die den Herrn fürchten, die soll man rühmen. Und dasselbe gilt auch für die Männer. Gott sind diese inneren Dinge viel wichtiger. Und wir sind es gewohnt zu sündigen. Wir sind es gewohnt, selbstsüchtig zu sein. Und Gott formt uns, Gott arbeitet an uns, ganz besonders an unserem Charakter. Gott ist noch nicht fertig mit dir. Er hat sein Werk begonnen. Und Gott sagt uns, dass er, der das gute Werk begonnen hat, es vollenden wird. Bis auf den Tag Christi Jesu im Philipperbrief im Kapitel 1. Und das ist eine Verheißung. Wir haben die Verheißung, Gott wird sein Werk vollenden, was er in uns begonnen hat. Und Gott hat auch ein Modell, nach dem er uns formt. Im Römerbrief im Kapitel 28, Vers 29 heißt es, die er vorher erkannt hat, die hat auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Und im Galaterbrief schreibt der Paulus, meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Also wir haben ein Modell, ein Vorbild, und das ist Jesus. Und Gott nimmt uns, so wie wir sind, mit unserer Persönlichkeit, mit den Dingen, die er in uns hineingelegt hat, und er fängt an uns zu arbeiten, er fängt an, uns Jesus ähnlicher zu machen. Und wir sind in diesem Prozess, in dem befinden wir uns gerade. Und Gott verwendet verschiedene Werkzeuge, um uns zu formen. Das ist der Heilige Geist in unserem Herzen, der uns überführt. Da ist das Wort Gottes. Gott bringt Umstände in unser Leben, um uns zu formen. Manchmal bringt er Personen in unser Leben, an denen wir uns reiben, ein paar harte Kanten abstoßen. Das sind alles Werkzeuge, die er verwendet. Und viele dieser Dinge sind halt angenehm, wenn wir durchgehen. Wie macht Gott dich geduldig? Ja, lässt dich warten. So lernt man Geduld. Wie lehrt man jemanden Langmut? Indem man einen anderen Menschen in dein Leben schickt, der sehr anders ist als du, der dich nervt. In dem Umgang mit dem kannst du Geduld lernen und Liebe lernen und Langmut. Und Gott verwendet diese Werkzeuge in unserem Leben. Wie lernst du Vergebung? Na, du heiratest. Und du wirst genug Gelegenheiten haben, Vergebung zu lernen. Wie lernen wir Vertrauen und Abhängigkeit von Gott? Gott stellt uns in Umstände, in Situationen, die viel zu groß sind für uns. In Dinge, die uns umbringen, auf uns allein gestellt, ohne Gott. Und Gott lernt uns, Gott formt uns. Das beste Bild, was wir in der Bibel haben, ist das Bild vom Töpfer und vom Ton. Jeremia im Kapitel 18 sagt Gott zu Jeremia, geh hinab in das Haus des Töpfers und schau ihm bei der Arbeit zu. Und das ist der Töpfer, der diesen Klumpen hat und knetet und formt. Und dieses Gefäß wird nicht so. Und er drückt es wieder zusammen und fängt nochmal von vorne an, macht ein neues Gefäß. Und Gott sagt zu Jeremia, kann ich mit euch nicht ebenso verfahren wie dieser Töpferhaus Israel, spricht der Herr. Siehe wieder Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Also wir sind so ein Klumpen. Wir sind so ein Klumpenton. Und Gott fängt an zu arbeiten und er knetet. Und, er hat durchgeknetet und ist nicht so angenehm. Und endlich hat er dieses Gefäß fertig und wir denken uns, und dann stellen wir uns in den Ofen und es wird heiß und wir werden gebrannt und dann sind wir da durch und denken uns, und dann fängt er an mit dem Pinsel uns zu bemalen und aber das Endprodukt, das Ende von dem ganzen Prozess ist ein Kunstwerk, ist eine wunderschöne Vase. Das ist, was Gott in unserem Leben tut. Es der Töpfer, wir sind der Ton. Wir müssen unseren Töpfer ansehen. Also die Hände dieses Töpfers, der uns formt, die haben Narben in sich. Die Füße, die die Töpferscheibe drehen, da sind Narben drin. Wir müssen es sehen, der Töpfer, der liebt uns. Dieser Künstler, der uns formt, hat uns so sehr geliebt, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist. Weil er uns erlösen wollte, weil er uns erkaufen wollte. Und wenn wir durch so schwierige Situationen gehen oder mit schwierigen Personen in unserem Leben konfrontiert sind, müssen wir uns daran erinnern. Hey Gott liebt uns. Es sind liebevolle Hände, die uns formen. Und Gott hat diesen, der Künstler, der Töpfer hat schon dieses vollendete Kunstwerk vor seinen Augen und er legt auf liebevolle Art und Weise seine Hände an. Im ersten Johannesbrief, im Kapitel 3, schreibt uns der Johannes: Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, so wie er ist. Also wir werden ihm gleich sein. Und der Vater hat dieses Bild schon vor Augen. Er sieht schon, was er machen will, und er wird sein Werk vollenden. Und er hat uns gekauft, er hat diesen unförmigen Klumpenton hat er gekauft, das ist unglaublich. Er hat einen unvorstellbaren Preis dafür bezahlt, hat alles gegeben, um diesen Klumpen Dreck wirklich zu kaufen. Und dann fängt er an, uns zu formen und zu arbeiten in unserem Leben. Und dieser Künstler, dieser Töpfer liebt uns. Und Gott hat uns das bewiesen am Kreuz, dass er es gut mit uns meint und dass er uns liebt. Wir müssen uns daran erinnern, wenn wir durch schwierige Situationen durchgehen. Und wir müssen uns dem hingeben, diesen Formungsprozess, nicht rebellieren dagegen. Und ich glaube, wir müssen auch lernen, andere Menschen mit den Augen Gottes zu sehen. Nicht als in den Klumpen Ton, als den unförmigen mit den Kanten und Ecken, sondern als dieses Kunstwerk, was Gott vorhat. Dann werden wir ganz anders mit ihnen umgehen. Wir müssen uns daran erinnern, auch die sind Gottes Schätze. Auch die sind sein Kunstwerk. Und ich glaube, wir müssen andere Fragen stellen. Die Frage ist nicht, wie kann ich so schnell wie möglich aus dieser Situation raus, die unangenehm ist, sondern die Frage ist vielmehr: Gott, wo willst du mich formen? Was willst du bewirken dadurch? Gott, tu dein Werk in deinem Leben. Und auch wenn das Formen manchmal wehtut, es ist gut. Und er hat uns bewiesen, wie gut er es mit uns meint. Wisst ihr, unser Töpfer ist ein wunderbarer Handwerker, ist ein wunderbarer Künstler. Und er kann alles verwenden, die verschiedensten Materialien. Sogar aus Schrott kann er noch was Gutes machen, kann er noch was Wunderbares machen. Ich meine, wir alle kennen den Vers, aber wir schlagen den mal gemeinsam auf. Römer 8, 28. Ich wiederhole den so oft, weil ich wirklich hoffe, dass ihr den auswendig kennt. Es ist der Vers vor dem Vers 29. Den haben wir heute schon gelesen, der uns sagt, dass Gott möchte, dass wir dem Bilde seines Sohnes gleichförmig werden, dass wir wie Jesus werden. Und der Vers davor sagt uns: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und dann sagt er, denn die er vorher erkannt hat, die hat auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Denen, die Gott lieben, dienen die meisten Dinge zum Guten. Denen, die Gott lieben, die fast alles zum Guten. Sagt er das? Nein, er sagt alles. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Guten. Einzige Bedingung ist, dass wir Gott lieben, dass wir in dieser Beziehung mit ihm sind. Dann wird uns alles zum Guten dienen. sein Vers, der mir schon sehr oft geholfen hat. Wenn wir durch schwierige Umstände durchgehen, wir können wissen, es dient zum Guten. Es ist gut. Gott wird es zum Guten verwenden. Es ist ein Werkzeug in seinen liebenvollen Händen. Wisst ihr was? Gott hat die Kontrolle. Es kann dir nichts passieren in deinem Leben, was er nicht zulässt. Alles, was uns passiert, ist gefiltert von einem liebenden Vater. Und er hat uns diese Verheißung gegeben, ich werde das zum Guten verwenden. Es gilt auch für die Vergangenheit. Die schlimmsten Sünden, die wir begangen haben, die Dinge, für die wir uns jetzt schämen, die Dinge, die uns leid tun, all unser Versagen, all die Jahre, die wir scheinbar verschwendet haben. Gott sagt, ich werde es zum Guten verwenden. Unglaublich, das ist ein wunderbarer Teil unserer Erlösung. Dass Gott sozusagen auch unsere Fehler, auch unser Versagen erlöst. Auf eine gewisse Art und Weise. Und dass er diese Dinge nimmt, diesen Schrott nimmt und was Gutes daraus macht. In Joel, im Kapitel 2, da war diese Heuschreckenplage und Gott verwendet es als ein Bild für sein Wirken mit dem Volk Israel. Und er sagt dort dem Volk, ich werde die Jahre zurückerstatten, die der Fresser, diese Heuschrecke gefressen hat. Gott wird zurückerstatten. Gott wird wiederherstellen. Gott wird den Schrott verwenden. Gott ist ein wunderbarer Künstler. Er kann das tun, was die Alchemisten über Jahrhunderte zwecklos probiert haben. Und das ist Schrott in Gold zu verwandeln. Für Menschen können das nicht, aber Gott kann es tun und will es tun in unserem Leben. Und in dem Sinn sind wir nie zu alt, als dass Gott noch was machen kann aus unserem Leben. Wir sind nie zu weit gegangen, als dass der Vater noch was Schönes draus machen kann. Und wenn du Jesus liebst, wird er alle Dinge zum Guten verwenden. Und natürlich der Feind, der stellt auch die Dinge in Frage und greift es an und sagt, du bist zu weit gegangen. Gott liebt dich nicht mehr. Du kannst es nicht mehr gut machen. Oder in schweren Umständen sagt er, hey Gott hat dich verlassen. Gott liebt dich nicht. Und das ist eine Lüge. Du kannst wissen, es ist gut, es ist perfekt, wo du durchgehst. Das heißt nicht unbedingt, dass wir, wenn wir in einer schwierigen Situation sind, dass wir ewig drin verharren müssen. Ich meine, Gott kann uns führen. Zum Beispiel, dein Job ist der absolute Horror für dich. Und wir können beten, Gott, was willst du? Willst du, dass ich da drin bleibe? Willst du das verwenden, um mich zu formen? Oder willst du mich weiterführen? Aber was wir wissen können, bis jetzt war es perfekt. Bis jetzt war es gut. Und Gott wird es zum Guten verwenden. Das nimmt viel von dieser Last von uns, dass wir das wissen können. Das macht uns frei. Und so lasst uns halt einfach davonlaufen, wie gesagt, in schwierigen Umständen, wenn Gott uns nicht führt. Wir alle können das bezeugen. Ich kann das bezeugen, dass Gott alles in meinem Leben, all die Beziehungskrisen, alles Versagen, die Situationen, wo Menschen mich enttäuscht haben, wo schwierige Umstände waren, dass Gott alles zum Guten verwendet hat. Ich kann zurückschauen auf mein Leben und ich weiß, Gott hat gewirkt durch diese Dinge in meinem Leben, hat mein Herz weicher gemacht, hat mir mehr Barmherzigkeit gegeben, hat diese Dinge benutzt, um mich zu lehren, um mich näher zu sich zu ziehen. Ich weiß, jeder von uns, der Jesus persönlich kennt, kann dasselbe sagen. Ja, oft sehen wir die Dinge nicht, wenn wir drinstehen, aber wenn wir zurückschauen, es war gut. Gott ist treu. Gott ist immer treu. Wir werden nicht die ersten Menschen sein, denen er nicht treu ist. Du bist ein Kunstwerk. Es ist gut, so wie du bist, aber du bist noch nicht vollendet. Du stehst in einem Prozess des Formens. Und der Töpfer, der Künstler, der liebt dich und er formt dich. Er formt Jesus in dir. Und seine Absichten sind gut. Und er wird alles zum Guten verwenden. Das ist die Betonung von diesem ersten Teil in diesem Vers im Epheserbrief. Gehen wir wieder zurück zum Epheserbrief. Wir sind sein Gebilde, wir sind sein Kunstwerk. In diesem ersten Teil geht es mehr um unsere Person, wer wir sind, was Gott in uns tut, was Gott an uns tut. Aber es gibt noch einen zweiten Teil in dem Vers, und da geht es darum, was Gott mit uns vorhat, was er durch uns tun will. Ja, wir sind sein Kunstwerk, aber nicht so eine Art Kunstwerk, was man an die Wand hängt. Und das war's dann. Sondern wir sind mehr wie ein Gebrauchsgegenstand. Wie eine schöne Vase zum Beispiel, die Gott verwenden will. Gott hat was vor mit uns, er will uns verwenden, er hat einen Plan. Wir haben uns viel Zeit genommen, um diesen ersten Teil anzusehen, was Gott in uns tut. Und ich denke, das ist auch angemessen. Gott ist es viel wichtiger, wer wir in ihm sind, als was wir für ihn tun. Aber es ist wichtig, auch den zweiten Teil zu sehen. Wir werden uns den noch kurz ansehen jetzt. Und wir werden wieder vom Allgemeinen mehr zum Spezifischen gehen, wie vorher. Wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das heißt, Gott will, dass wir gute Werke tun. Gott hat einen Plan, er hat eine Berufung für uns. Gott will, dass wir Licht und Salz sind in dieser Welt. Und es gibt keinen Christen, der nicht berufen ist, der keine Berufung hat. Es gibt diese allgemeine Berufung. Jesus hat gesagt, folge mir nach. Das ist der erste Ruf für uns Christen. Und wir sind alle berufen. Jesus hat gesagt, folge mir nach. Sei ein Zeugnis, liebe deine Nächsten, tu gute Werke, diene anderen. Wir sind alle berufen. Es gibt keinen, der sagen kann, ich weiß nicht, ob ich berufen bin. Ja, Gott hat uns berufen. Folge mir nach. Aber dann gibt es auch spezifische Berufungen, die Gott uns gegeben hat. Und dieses Wort Beruf kommt eigentlich von dem Wort Berufung. Das ist, worum es geht. Gott hat einen Ruf für dein Leben. Paulus hat gesagt, ich bin ein Apostel. Berufen in Jesus Christus. Ich kann sagen, ich bin ein Prediger. Ein anderer kann sagen, ich bin ein Geschäftsmann, ich bin ein Techniker, ich bin eine Lehrerin oder ein Handwerker oder ein Computerspezialist oder eine Hausfrau oder ich bin berufen, Ehefrau und Mutter zu sein. Und es können mehrere von diesen Dingen sein, aber meistens ist es eine Hauptberufung, eine Hauptsache. Und das ist das, was du bist, deine Talente, deine Gaben, das, was Gott in dein Herz, in dich hineingelegt hat. Wenn du sagen kannst, ich bin ein so und so, ich bin das und das. Das ist deine Hauptberufung. Das ist, was Gott in dich reingelegt hat. Und es ist auch wichtig zu sehen, dass es keine Berufung gibt, die höher ist als irgendeine andere. Wir Christen haben da oft eine falsche Sicht, oft eine unbiblische Zweiteilung. Dieses Gerede von geistlichen Berufen und weltlichen Berufen. Oder säkulären Berufen. Oder vollzeitlicher Dienst und teilzeitlicher Dienst. Das ist Schwachsinn. Wir sind alle im vollzeitlichen Dienst. Es gibt keinen teilzeitlichen Dienst. Wir sollen alle Jesus nachfolgen, jede Sekunde unseres Lebens. Ich habe unlängst von einem Beispiel gehört, von einem Geschäftsmann. Das ist eine wahre Geschichte. Ein amerikanischer Geschäftsmann, der sehr erfolgreiches Unternehmen gegründet hatte. Und der Christ war und naja, der irgendwo diese bisschen verdrehte Lehre bekommen hat, das Höchste ist in einem, unter Anführungszeichen, vollzeitlichen Dienst. Was man damit meint, ist in entweder pastoralen Dienst oder Missionar. Und hat gesagt, okay, ich will Gott nachfolgen und hat sein Unternehmen verkauft und ist als Missionar nach Afrika gegangen. Hat so etwas für ein Jahr lang durchgehalten und dann hat er gesagt, hey, das ist dumm. Das bin nicht ich. Gott hat mir eine Gabe gegeben, Geld zu machen und es fällt mir leicht und es macht mir Spaß. Und er hat gesagt, hey, ich bin am falschen Platz. Er hat gesagt, ich gehe zurück. Und ich tue das, woran ich gut bin und es gibt Leute, die sind viel bessere Missionare als ich. Und ich mache das, was ich gut kann, ich mache Geld. Und ich unterstütze die Missionare, die da unten sind. Und er hat ein neues Unternehmen gegründet, was auch sehr erfolgreich ist. Wir dürfen nicht reinfallen in diese komische Zweiteilung. Es gibt nichts. Das, was Gott in dich reingelegt hat, das, wozu Gott dich berufen hat, das ist das Höchste. Das ist das Heiligste. Und Gott wird dich dafür genauso belohnen wie, was denn, für mich, weil ich hier predige oder meiner Berufung nachgehe. Es ist wichtig, dass wir das sehen. Und wir können uns in dieser Berufung, die Gott uns gegeben hat, können wir uns auch frei bewegen. Gott sagt uns halt immer jedes kleine Detail. Ja, wir brauchen Ausgewogenheit da. Ja, Gott will zu uns sprechen. Wir sollen immer in Gespräch mit Gott sein, den ganzen Tag lang. Wir sollen immer auf ihn hören, offen sein für seine Führung in unserem Leben. Und Gott will uns konkret führen, ganz besonders in diesen großen Entscheidungen unseres Lebens. Aber dann wieder, Gott sagt uns halt jedes kleine Detail. Sagt uns nicht, du sollst das und das einkaufen. Oder das und das kochen heute. Ich meine, er kann das tun, aber normalerweise tut er es nicht. Er gibt uns eine Freiheit. Sagt uns nicht unbedingt, okay, wenn du ein Unternehmen hast, für die Dienstleistung sollst du so und so viel genau verlangen oder sollst es genau so und so machen. Gott gibt uns eine Freiheit. Wir sind Verwalter, wir sind seine Mitarbeiter. Und Gott hat uns Kreativität gegeben. Er hat uns unseren Verstand gegeben, unsere Talente gegeben und wir können die gebrauchen. Also wir sollen auch nicht übergeistlich werden und sagen, oh, ich sitze da und ich tue absolut nichts, bis ich nicht irgendwo eine klare Berufung oder ein klares Wort gehört habe, was ich heute essen soll oder was ich heute in meiner Arbeit tun soll. In dem Gleichnis von den Talenten in Matthäus 25. Da hat der Herr seinen Knechten jeden ein Talent gegeben und dann hat er gesagt, okay, jetzt wirtschaftet damit. Er hat ihnen nicht genau gesagt, wie sie das vermehren sollen, wie sie das anlegen sollen. Da gab es Freiheit, da gab es Kreativität. Und es gibt also Ausgewogenheit, auch wenn wir über Berufungen, über Gottes Ruf und seine Führung in unserem Leben leben. Wir brauchen beides. Gott führt uns, aber wir sind auch Mitarbeiter. Wir können auch einfach unseren Verstand benutzen. Einfach das, was er in uns reingelegt hat. Aber ich glaube auf der anderen Seite auch, Gott führt uns ganz spezifisch. Und Gott hat ganz spezifische Werke, ganz spezifische Berufungen für uns. Er beruft uns zu ganz konkreten Dingen. Manchmal spricht Gott ganz konkret zu unserem Herzen und sagt, tu dies oder tu das. Manchmal führt er uns ganz natürlich, sodass uns das gar nicht wirklich bewusst ist, dass Gott uns hier in ein konkretes Werk hineingeführt hat. Wir sind einzigartige Persönlichkeiten, wir sind einmalig. Und deswegen glaube ich auch, dass Gott ganz besondere, spezifische Werke für uns hat. Wir haben in der Bibel ganz viele Beispiele. Wir haben den Philippus, den Gott nimmt und sagt, hey, geh in die Wüste. Und dann geh zu diesem Wagen, zu diesem Kämmerer aus Äthiopien und lege ihm die Schrift aus. Wir haben den Petrus, den Gott ganz konkret zu Cornelius sendet, um diesen Heiden dort das Evangelium zu bringen. Paulus sagt, ich bin Apostel zu den Heiden. Eine ganz konkrete Berufung. Ich weiß, dass Gott vor etwa 3 Jahren und 4 Monaten ganz konkret zu mir gesprochen hat, als das Gott erzählt hat über Grünstadt und gesagt hat, hey du geh dorthin. Ich will dich dort haben. Gott hat einen Plan für dein Leben und Gott will dich gebrauchen. Und Gott, der Feind greift natürlich auch das an. Sagt, na, nicht für dich. Gott hat für alle anderen einen Plan, aber nicht für dich. Gott kann alle anderen gebrauchen, aber nicht dich. Du bist nicht geistig genug. Du bist nicht begabt genug. Gott wird dich nicht gebrauchen. Und das ist eine Lüge. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und Gott ist noch nicht fertig mit dir, hat noch was vor mit dir. Sonst wären wir alle nicht mehr hier. Seht ihr, wenn Gott mit uns fertig ist, nimmt uns nach Hause. Es wäre grausam, uns länger in dieser Welt zu lassen, als notwendig. Gott ist noch nicht fertig mit uns. Er hat noch was vor in unserem Leben. Und er rüstet uns zu. Er bereitet uns vor auf das, was er für uns hat. Wir haben schon viel gesprochen über Charakter, das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was er in uns bauen will. Und wir sehen auch das in der Bibel. Wir sehen den Mose, der 40 Jahre lang vorbereitet wird auf dieses diese Berufung auf dieses Werk, das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. Wir sehen, wie Gott den David vorbereitet, König über Israel zu sein. In seinen Tagen, wo er Hirte war. Und er lernt, dieses Hirtenherz zu haben. Und in den Tagen, wo er verfolgt wird und vor Saul davonläuft und lernt, auf Gott zu vertrauen und zu kämpfen. Und Gott bereitet ihn vor. Und das ist, was Gott in unserem Leben tut. Und wir müssen gewillt sein, uns vorbereiten zu lassen. Wir müssen bereit dazu sein. Das ist wie im Sport. Wenn du im Nationalteam, Fußballteam spielen willst und zur WM gehen willst, dann musst du bereit sein, dich trainieren zu lassen. Du musst sagen, Trainer, okay, hier bin ich. Lass uns anfangen. Ich bin bereit. Und es ist unangenehm. Ich meine, Schwitzen und Muskelkater und Disziplin und Schweiß und immer dieses Müsli-Zeug essen und aber wir müssen bereit dazu sein. Sonst werden wir keine guten Fußballspieler werden. Wir sagen, ich liege lieber in der Couch, fress mein Schnitzel und schaue fern den ganzen Tag. Das können wir tun, aber dann kannst du natürlich in der Nationalelf spielen. Genauso müssen wir das mit Gott sagen. Gott, ich bin bereit, mich vorbereiten zu lassen für das, was du für mich hast. Nicht in Selbstmitleid verfallen und sagen, ach, Gott, es ist so hart, es ist so schwer. Nee, es ist eine Ehre, dass wir in Gottes Team spielen dürfen. Und dass Gott uns trainieren will, dass Gott wirkt in unserem Leben. Und dass Gott uns vorbereitet. Wir müssen sagen, ja, Gott, ich bin bereit. Verherrliche du dich in meinem Leben. Ich gehöre dir, du hast mich erkauft. Ich bin dein Kunstwerk. Und ich bin dein Werkzeug, verwende mich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so in meinem Leben. Rüst mich zu, Gott. Wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das sind wunderbare Wahrheiten in einem Satz zusammengefasst. Eigentlich dieses große Bild der Erlösung in einem Satz. Das, was Gott in uns tut, wer wir sind, was er in uns tut und was er durch uns und mit uns tun will. Wir haben das heute gelernt. Wir wissen, wir sind Gottes Kunstwerke. Wir wissen, er ist am Arbeiten an uns und wir wissen, er wird alles zum Guten verwenden. Er hat einen Plan und er rüstet uns zu. Wir haben gelernt heute, wie Gott uns sieht und das, was Gott für uns hat. Was heißt es jetzt für unser Leben, dieses Wissen? Ich glaube, zuerst sollten wir dankbar sein dafür. Es ist Gnade. Ich weiß, ich bin es nicht wert, dass Gott in mir wirkt. Wir beschweren uns oft, wenn Gott uns durch irgendwelche formende Situationen durchträgt. Aber wirklich ist es eine Ehre, dass Gott überhaupt an mir arbeitet. Dass er so interessiert ist an mir, dass er mich formen will. Natürlich ist es eine Ehre, dass er mich gebrauchen will. Dass wir in seinem Team mitspielen dürfen und seine Werkzeuge sein dürfen. Und es ist ein Vorrecht, es ist Gnade. Und wir können deswegen dankbar sein für alle Dinge. Weil wir wissen, er wird zum Guten verwenden. Ich denke, der zweite Punkt ist, wir werden aufhören, wenn wir das wirklich verstehen, uns zu beschweren. Aufhören zu jammern. Wir werden anfangen, die Umstände, in die Gott uns stellt, die Personen, mit denen er uns reiben lässt, mit anderen Augen zu sehen. Und alle Situationen als Gelegenheit zu sehen, zu wachsen. Weil wir verstehen, dass wir in diesem Prozess drinnen sind. Wir werden auch eine neue Vision, eine neue Ausrichtung für unser Leben bekommen. Weil wir dieses große Bild sehen. Wir werden aufhören, diese Zeit mit Selbstmitleid, mit selbstsüchtigen Dingen zu verschwenden. Oder in der Vergangenheit festzustecken. Paulus hat gesagt, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Und ich vergesse das, was hinten liegt, und ich jage voraus auf das Ziel zu. Das ist eine gute Einstellung. Weil ich weiß, er wird alles zum Guten verwenden, er ist dabei, mich zu formen, und er hat noch was vor. Also, auf geht's. Los geht's. glaube, wir werden auch zufrieden sein. Wir können ruhen in ihm, wenn wir diesen Vers wirklich verstehen. Wir können ruhen in seiner Liebe und sicher sein in ihm. Wir können aufhören, uns ständig zu vergleichen. Weil wir wissen, ich bin sein Spezialwerkzeug. Ich bin eine Sonderanfertigung von ihm. Und wir können ruhen in seiner Weisheit, dass er weiß, was gut ist für mich und dass er weiß, was er vorhat in meinem Leben. Wir wissen natürlich auch, dass er das Werk vollenden wird. Fünfter Punkt ist, wir werden sagen, okay, ja, trainiere mich, Trainer, bereite mich vor, rüste mich zu für das, was du noch für mich hast. Ich bin verfügbar. Hey, und wenn wir verfügbar sind, dann werden wir Wunder erleben in unserem Leben. Wird Gott uns verwenden. Das ist die eine Sache, warum Satan versucht, uns fernzuhalten davon. Wirklich verfügbar zu sein, wirklich Gott zu vertrauen. Weil er weiß, es gibt keine Begrenzung für das, was Gott tun kann durch einen Menschen, der ihm vollkommen hingegeben ist. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für diese wunderbare Wahrheit. Wir danken dir, dass du der Töpfer bist und dass wir der Ton sind. Und dass du dabei bist, ein wunderbares Kunstwerk zu schaffen. Ein wunderbares Werkzeug für dich. Wir danken dir, Herr, dass du uns gut gemacht hast. Wir danken dir, dass du ein gutes Werk tust in unserem Leben. Und wir danken dir für dieses Vorrecht, Herr, dass wir deine Mitarbeiter sein dürfen. Und dass du in uns wirkst und durch uns wirken willst. Und ich bitte dich das für uns alle, Herr, dass wir verfügbar sind für dich, dass wir uns geduldig dem Training hingeben und Frucht bringen für dich, Herr. Und ich bitte am allermeisten, Herr, dass wir uns freuen in dieser Gnade, Herr, in dieser wunderbaren Beziehung mit dir, Herr, in die du uns reingestellt hast. Und in diesem wunderbaren Werk, das du in unserem Leben tust. Wir legen dir unser Leben hin heute Morgen. Wir bitten, nimm uns, Vater, und gebrauch uns.